außer dem Rolf. Ja, das hilft. Ja, ich spreche euch gerne mit Namen an, das habt ihr schon gemerkt. Einmal hilft es mir, selbst den Geist ein bisschen anzustrengen und den Namen zu lernen. Ich denke, es ist auch ein Ausdruck von Liebe. Man redet nicht zu einer Masse, sondern ihr seid meine Geschwister und ob ihr wollt oder nicht, wir werden die Ewigkeit miteinander zubringen. Ist doch schön, oder? Wenn wir dann dort sitzen, der Mike da oben auf dem Berg, ja, der so schnell geredet hat und am Ende dann manchmal leise wurde. Danke für den Hinweis. Also sagt mir ruhig, wenn es nicht gut verständlich ist, wenn das Hochdeutsche zu schnell ist. Ja, ich muss auch die Ohren spitzen, wenn ich euch zuhöre, das sage ich euch. Ja, aber das auch mal nebenbei. Wir Deutsche lieben euren Dialekt, das darf ich, glaube ich, wirklich für unser Volk sagen, sehr, sehr innig. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber bitte hört auf damit, euch irgendwie für irgendetwas zu schämen, wenn ihr Schweizerdeutsch oder diesen schönen Dialekt habt. Das ist Musik in unseren Ohren und das sage ich nicht leichtfertig. Wir haben eigene Dialekte, die klingen nicht wie Musik. Ja, ja, das verstehe ich wohl. Gut, also gestern ist ja so ein kleiner Sturm über euch hergefegt und das sollte eine Einführung sein, was die Grundlagen sind. Biblische Seelsorge ist keine Sonderdisziplin. Ich habe anschließend noch mit dem Helmut Schmidt oder Schmied, wie heißt er denn? Schmidt, okay. Also mit dem Helmut ein bisschen gesprochen und er hat mich darauf aufmerksam gemacht, fand ich gut. Gerade unter uns Konservativen gibt es auch Geschwister, die Mühe haben, überhaupt mit dem Gedanken an Seelsorge. Ja, in dem Sinne, braucht man das wirklich so Sondergelehrte, Sonderdisziplin, womöglich noch so ein bisschen mit Psychologie gespickt und ja, dann machen die da in ihrem Hinterzimmer irgendwelche Gespräche. Und gut, dass er das nochmal angesprochen hat. Ihr Lieben, das sollte gestern Abend eigentlich schon ein Stück weit deutlich werden. Seelsorge hat kein anderes Ziel wie Jüngerschaft. Und Jüngerschaft hat kein anderes Ziel wie die Predigt oder wie die Bibelstunde. Die Gemeinde sollte eigentlich eine kleine Jüngerschaftsfabrik sein. Ja, vorne kommen die Unbekehrten rein, hinten kommen die Christusähnlichen raus. So ungefähr. Ja, so habe ich noch keine Definition von Gemeinde gehört, aber ihr versteht mich. Ja. Und Seelsorge reiht sich dort ein. Seelsorge ist keine Sonderdisziplin. Das habe ich leider gedacht, wo ich noch keine Ahnung von Seelsorge hatte. Da dachte ich, das sind so, also ganz chauvinistische Gedanken hatte ich. Das sind so besonders ausgebildete Schwestern, die sich um besondere Schwestern mit besonderen Problemen kümmern, in besonderen Zimmern, zu besonderen Zeiten. Und wir haben damit nichts zu tun. Ja, nein, ihr Lieben, es ist doch gestern deutlich geworden, wir sind schon von Anfang an als abhängige Wesen geschaffen worden. Und zwar vom Rat Gottes abhängig. Könnt ihr noch an 1. Mose 2 denken? Vom ersten Tag an, vor dem Sündenfall, brauchte ein jeder von uns das gute Wort, den guten Rat Gottes. Wir sind als Ratsempfänger geschaffen. Das ist keine Ausnahme, das ist kein Unfall, das ist Design, wenn ich so sagen darf. Gott wollte das so. Wir sind keine Selbstläufer. Ja, das haben übrigens alle Ratsuchende gemeinsam. Alle sind verwirrt. Irgendwie wissen sie alle nicht, wo es lang geht. Das ist normal. Ja, wir brauchen, wenn wir ehrlich sind, wir brauchen alle Hilfe, wie das Leben funktioniert, wo oben unten ist. Das ist von Anfang an schon so gewesen. Gott wollte und möchte unser guter Ratgeber sein. Nicht umsonst hat er Jesus gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern vom Schweizer Nummernkonto. Nein, der Mensch lebt vom guten Wort Gottes. Er braucht das Wort Gottes mehr als alles. Ja, wir sind von Anfang an auf diesen Rat angewiesen gewesen. Und das nennen wir erstmal Jüngerschaft. Jeder muss in dieser Jüngerschaft wachsen. Ja, und wenn ich mich auf dem Weg der Jüngerschaft mal im Schwimmen gegen den Strom irgendwo im Gestrüpp verfangen habe, Samuel, dann brauche ich deine Hilfe. Dann musst du mir da weiterhelfen ein Stück weit. Dann bin ich auf der Intensivstation. Und du musst sehen, dass du mich wieder von intensiv runterkriegst auf normal. Aber auf Normalstation, Markus, auch wenn du kein Arzt bist, auf Normalstation sind wir alle. Das ist leider das Normal. Ja, und schon vor dem Sündenfall, wie viel mehr jetzt nach dem Sündenfall, wo ich so denke und wie schräg mein Denken geworden ist, das wird heute Morgen der erste Vortrag sein. Also heute geht es erstmal so ein bisschen bisschen wie das Wetter, so ein bisschen trüb und dunkel, ja, aber es wird noch, also spätestens morgen bei der Predigt, wenn Gott will und wir leben und er noch nicht wiedergekommen ist, dann geht die Sonne auf. Also wenigstens in der Predigt, ja, dann wird es Licht. Aber wir müssen erstmal auch eine gute Diagnose stellen. Keine gute Therapie ohne, wer ist denn hier Arzt im Raum? Keine gute Therapie ohne eine gute Diagnose. Haben wir keinen Arzt oder der im medizinischen Bereich arbeitet, Pflegepersonal? Doch. Was machst du? Krankenschwester. Wie heißt du?
Esther.
Die Esther. Okay, also du kennst das. Ja, stell dir vor, ich würde zu deinem Oberarzt kommen, habe wahnsinnige Schmerzen hier rechts im Bauchraum. Dann sagt der Oberarzt, na, legen Sie sich mal hin. Ich kann mich kaum auf diese Pritsche legen. Ja, und dann tastet er mich von oben bis unten ab. Hier drückt er mal, ich springe ihm fast von der Pritsche. Ja, und am Ende, du stehst daneben, sagt der Oberarzt, ganz eindeutig, Fußpilz. Ja, also mit so einem Oberarzt bist du morgen tot. Oder beim Herrn, das ist auch schön. Aber ohne gute Diagnose keine gute Therapie. Ja, erst ein Freund von mir ist beinahe am geplatzten Blinddarm gestorben vor kurzem. Das passiert immer wieder, dass da auch schlechte Diagnosen gestellt werden. Aber wir brauchen gute Diagnosen und eine gute Diagnose führt zu einer guten Therapie. Wir haben gestern da schon ein bisschen mit angefangen. Alle von uns brauchen Rat. Da braucht sich niemand für zu schämen. Das ist normal und deswegen ist auch Seelsorge, so müsst ihr über Seelsorge denken, das ist keine Sonderdisziplin, so wie Chor oder Büchertisch. Und ich würde so weit gehen, es ist noch nicht einmal auf der gleichen Stufe wie die Kinderarbeit. Die wahre Verantwortung für die Kinderarbeit liegt eigentlich bei Mama und vor allem dem Papa. Ja, und die Gemeinde kann das nicht reißen, was der Papa und die Eltern zu Hause nicht tun. Ja, also eigentlich die Hauptverantwortung, um die Kinder mit der Herrlichkeit Gottes vertraut zu machen, dass sie sich für ihn begeistern, die liegen bei Mama und Papa. Aber Seelsorge, ihr Lieben, das ist kein Beiwerk für eine Gemeinde. Das ist genau das Gleiche wie das, was wir in der Verkündigung tun. In der Verkündigung tun wir den öffentlichen Dienst mit dem Wort. Ich hatte gestern diese martialischen deutschen Jägersbeispiele. Das ist der Schrotschuss, bumm, mit einem Schuss 100 Leute treffen. Und die Seelsorge ist der Kugelschuss, ja, auf nicht eine Person, auf ein Problem treffen können. Und dazu muss man nicht, das soll an der Stelle auch schon mal gesagt sein, man muss nicht unbedingt, habe ich ja gestern angefangen und nicht zu Ende geführt, man muss nicht deswegen eine besondere Ausbildung gemacht haben. Ja, fangen wir doch damit mal an, war nicht geplant, aber schlagt mal Römer 15, 14 auf. Da seht ihr die biblischen Qualifikationen für eine Seelsorgerin oder einen Seelsorger. Und da steht nicht, dass man beim EBDC oder bei GIP oder bei Coram Deo oder sonst irgendwo bei einem guten Seelsorgedienst ausgebildet sein muss. Sondern der Apostel Paulus schreibt den Römern in Römer 15, Vers 14 und sagt ihnen, Römer 15, 14, ich bin aber, meine Brüder, auch selbst im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und so fähig, einander zu ermahnen. Das sind so typische Paulus-Sätze, ja, da ist keine Luft drin. Da musst du dreimal lesen, bis du anfängst zu verstehen, was er da gesagt hat. Das ist normal. Ja. In der Bibel ist am wenigsten Luft. Du kannst verschiedene Gattungen, Literaturgattungen studieren. Wenn du die Bibel studierst auf dieses Thema hin, wie viel Luft ist da drin, dann wirst du feststellen, da ist gar keine Luft. Lässt ein Wort weg, verändert schon fast oder oftmals den ganzen Sinn. Das ist so. Ja, das ist halt Gottes Wort. Deswegen gerne nochmal. Paulus sagt, ich bin überzeugt, und im Griechischen gibt es kein Wort für Geschwister. Deswegen müsst ihr immer wissen, redet er jetzt wirklich von Männern oder von allen, von Geschwistern? Und hier redet er natürlich von der Gemeinde. Er redet hier alle an. Also ihr Schwestern seid genauso angesprochen. Paulus sagt den Römern, ich bin überzeugt, meine Brüder, ich bin da kein Freund von hier, die Bibel zu verändern, aber zur Übersetzung, ja, alle ihr meine Geschwister, auch selbst im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig, auch einander zu ermahnen. Dieses Ermahnen ist ein Schlüsselwort in der Seelsorge. Da hat ein bekannter Seelsorger, Jay Adams, vor Jahren mal das Wort nutetische Seelsorge rausgeschöpft, weil das Wort, was hier steht, ist nuteteo. Heute ist man ein bisschen weggegangen von dem Begriff, weil auch ich und viele, die in der Bewegung tätig sind, der Überzeugung sind, Seelsorge ist ein bisschen breiter als nur die Ermahnung. Im Grunde genommen gibt es, das ist jetzt ein Exkurs, damit ihr wieder, es geht gleich zurück zu dem Thema, was sind die Qualifikationen eines biblischen Seelsorgers oder einer Seelsorgerin. Aber nochmal zum Thema, was ist Seelsorge? Seelsorge hat mit Ermahnen zu tun, es hat aber auch mit Trösten zu tun und mit Wiederherstellen. Also für den Johannes und für alle, die so ein bisschen Griechisch kennen, nouteteo ist dieser ermahnende Teil. Wir laufen falsch, und das werden wir uns heute Morgen genau anschauen. Wir laufen von Natur aus seit dem Sündenfall total in die falsche Richtung. Also ich muss zurechtgebracht werden. Das ist normal in der Seelsorge. Ermahnt werden. Aber es muss auf eine Art und Weise geschehen. Ich bin doch Mitknecht. Ich bin ja Mitsünder. Ich bin doch Mitbegnadigter. Auf eine tröstende Art und Weise. Das ist nicht das Nuteteo, das ist das Parakaleo. Das wird ganz oft für dieser Begriff, ja, wird ganz oft für die Seelsorge verwendet und kommt vom Tröster, vom Paraklet. Ja, Parakaleo, Nuteteo und es gibt noch ein drittes Schlüsselwort. Und nur mit den dreien hast du ein rundes Bild von biblischer Seelsorge. Es muss tröstlich sein. Ich rede gleich nochmal einen Satz dazu. Es muss zu ermahnend sein. Ja, wir sind keine Selbstläufer, wir sind nicht von Natur aus auf dem richtigen Weg, ganz im Gegenteil. Und es muss auch das richtige Ziel haben und das ist Katatizo. Das ist das dritte Schlüsselwort. Und Katatizo bedeutet wieder gebrauchsfähig machen. In Markus 1 trifft der Herr Jesus die Jünger, als sie die Netze, was haben sie mit den Netzen gemacht? Geflickt, heißt es in manchen Übersetzungen. Und das Flicken ist auf Griechisch Katatizo. Und dieses Wort wird ganz häufig für die Seelsorge verwendet. Das heißt, Rolf, wenn wir zwei zusammensitzen und du musst mir helfen in der Nachfolge, dann musst du das auf eine gnädige Art und Weise machen, auf eine trostvolle Art und Weise, weil du ja selbst ein Schlumpf bist. Du bist Mitsünder und von der Basis musst du mit mir reden. Ja, ein Freund von mir hat mal den Satz geprägt, der Boden vor dem Kreuz ist absolut eben. Sehr schöner Satz. Der Boden vor dem Kreuz ist absolut eben. So musst du mir begegnen. Nicht von oben herab den Kopf waschen, das lohnt sich bei mir noch im Gegensatz zu dir, sondern du musst auf die Knie gehen und musst mir die Füße waschen. Naja, das darf man, wir kennen uns ja schon ein bisschen. Ja. Beim Frühstück haben wir uns zugewunken. So viel kennen wir uns. Ja, also das ist dieses Katatizo. Das ist dieses Parakaleo, dieses Tröstliche. Das ist das Erste. Und ja, du darfst mir ruhig, auf Deutsch sagen wir, die Wacht ansagen, die Leviten lesen. Du sollst mich schon korrigieren, das Wort will es ja auch. Das Wort will, alle Schrift ist von Gott eingegeben, Esther, oder? Und ist nützlich zum Lehren. Und dann will die Lehre aber überführen. Das ist notwendig. Ich laufe von Natur aus in die falsche Richtung. Ich muss überführt werden. Aber die Überführung, ja, wer war denn das, Ralf? Nee. Du? Frank. Ah, Frank. Frank und frei. Knapp daneben. Also, Frank. Ja, Frank. Nicht nur überführen, sondern wir wollen, das Wort Gottes will, und wir wollen das auch in der Seelsorge, wir wollen zurechtbringen, auf den richtigen Weg führen. Und das reicht auch noch nicht, Esther. Wenn der Kerl, wenn die Schwester, Schwester mit Schwestern bitte und Männer mit Männern, wenn die Frau dann versteht, wo es richtig lang geht, dann musst du sogar, wie das Wort Gottes, die Geduld haben, im richtigen Weg zu unterweisen. Alle Schrift ist nur eine Wiederholung von gestern. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, ist nützlich. Zum Lehren, die Lehre will überführen, aber bei der Überführung willst du nicht stehen bleiben, nicht bei einer 90-Grad-Wende. Du willst eine 180-Grad-Wende machen. Auf den richtigen Weg führen und dann dauerhaft sogar auf dem richtigen Weg unterweisen. Das ist dieses Nuteteo, das ist dieses Ermahnen. Okay? Aber das Ganze muss, und das war der dritte Begriff noch, auf eine Art und Weise sein mit einem Ziel, dass der zurechtgebracht wird, dass der wieder gebrauchsfähig gemacht wird. Katatizo schaut, warum haben die Jünger die Netze geflickt? Ja, weil Netze in Jerusalem oder in Kapernaum, die mussten schick sein. Die mussten schön aussehen, die wurden ausgestellt. Ja, sonntags wurden die ans Fenster gehangen und da konnten alle die tollen Netze begutachten. Ja, so ein Quatsch. Die Netze, die wurden geflickt, damit sie wieder funktionieren. Und das muss auch unser Ansinnen sein. Auf eine tröstende Art und Weise müssen wir Menschen zurechtbringen, aber nicht um des Zurechtbringens willen. Nur damit ich mal kurz ja, rechts, links mal richtig eine Watschen gegeben habe, ja, die mal gezeigt habe, wo es lang geht. Das kann sehr selbstsüchtig und sehr verletzend sein. Ich muss im Herzen wirklich das Ziel haben, der Kurt soll wieder ein feines Werkzeug in den Händen Jesu sein, um sich an ihm zu freuen und zu seiner Ehre zu leben. Das muss mein Ziel sein. Es muss viel größer sein als einfach nur Problembewältigung. Das war der Einstieg gestern. Könnt ihr euch noch erinnern? Was ist der Sinn des Lebens? Ja, du heißt zwar nicht Markus oder Matthias, aber ich nehme es mal von Esther. Ja, Gott zu verherrlichen. Ja, jetzt muss ich genau hingucken, sag nichts. Du bist der Markus. Ja, ich kann zwar keine Pickel sehen auf diese Entfernung, aber du hast eine andere Brille, das ist eine große Hilfe. Ja, ja. Zu seiner Verherrlichung, das ist der Sinn des Ganzen, dass wir zu seiner Ehre leben und uns ewig an ihm freuen. Das wird übrigens unser Job sein, Rolf, in der Ewigkeit. Uns wird nicht langweilig werden. Was bist denn du von Beruf? Was hast denn du mal gemacht? Oder machst noch?
Polymechaniker.
Wie?
Polymechaniker.
Uiuiui. Ui. Also alles gleichzeitig.
Ja.
Gut. Schön. Ja, wir müssen auch noch mal essen zusammen. Schön. Ja, ich hab heute Morgen schon gestaunt wieder über die Schweizer. Ja, kleiner Exkurs. Ich habe aus dem Fenster geschaut, da in die Richtung. Also wenn ihr was macht, macht es wirklich richtig. Eure Fenster, unfassbar. Innen Holz, außen Kunststoff. Dreifachverglasung. Nicht rostendes Material da in den Fensterleibungen und dann eine Fügung, das musst du mir mal erklären als Polytechniker oder Polymechaniker, ne, das ist so ähnlich. Ja, da habt ihr eine Leibung dahin gebaut, rechts und links eine Leibung, garantiert aus rostfreiem Material in weiß, die Fensterbank aus dem gleichen Material, aber in der Ecke eine Fügung. Ich verstehe nicht, wie ihr das hingekriegt habt. Das ist nicht gefalzt, das ist nicht geschweißt, das ist nicht ausgespritzt wie die Deutschen mit viel Silikon. Weiß nicht wie, das musst du mir mal erklären, wie ihr das gemacht habt. So, also das nur am Rande. Warum machen wir Seelsorge? Um Leute gebrauchsfähig zu machen. Um sie wirklich wieder ja, schön für Christus sein zu lassen. Damit sie ein Leben leben, was sich an Christus freut und zu seiner Ehre lebt. Und das ist der Sinn im Leben. Es gibt keinen Plan B. Deinen Namen habe ich schon vergessen. Simon? Doch nicht vergessen. Siehst du aus wie Simon. Ja. Ja, es gibt keinen Plan B. Wir haben so viele, und da werden wir uns heute Morgen mit beschäftigen, weil ohne Diagnose keine gute Therapie. Ja, auch Esther? Genau. Wir brauchen eine gute Diagnose. Ja, wenn der da hier drückt, dann wird es nichts und sagt dann Fußpilz und du bist wirklich am Sterben. Und da werden wir uns heute Morgen anschauen, was ist eigentlich Gottes Diagnose? Was ist eigentlich mit uns passiert? Was ist mit mir geschehen? So, und um jetzt diesen ersten Exkurs abzuschließen, ich weiß nicht, ob ihr diese Gedanken nachvollziehen könnt, die ich euch hier zumute, aber ich probiere es einfach. Der Anfang war Römer 15, 14 heute Morgen. Was sind die Qualifikationen für eine Seelsorgerin oder einen Seelsorger? Und Paulus nennt zwei Qualifikationen. Ihr müsst voller Güte sein und müsst voller Erkenntnis sein. Und dann seid ihr fähig, einander zu beseelsorgen, zu nuteteo. Das sind die einzigen zwei Qualifikationen, die du brauchst. Du musst, Rolf, wissen, dass der Boden vor dem Kreuz absolut eben ist. Du musst mir auf der gleichen Höhe begeben. Du bist ein Mitschlumpf. Ja? Du brauchst die gleiche Gnade wie ich. Und aus dieser Position musst du mit mir arbeiten und musst mir Rat geben. Ja? Voller Güte sein, voller Gnade sein. Das ist das eine. Aber Güte und Gnade alleine reichen nicht aus, um eine gute Seelsorgerin oder guter Seelsorger zu sein. Du brauchst auch Erkenntnis. Das, was mir gefehlt hat, als der ältere Bruder vor mir stand und sagte mit über 60, die Kinder sind aus dem Haus und ich kämpfe immer noch regelmäßig mit Pornografie und Selbstbefriedigung. Ich hatte Einfühlungsvermögen, ja, ich konnte Anteil nehmen, ich wusste, von was er spricht, ich kannte diese Probleme, aber ich hatte keine Erkenntnis. Wie helfe ich denn da? Wie arbeitet man mit jemandem, der vielleicht sogar über Jahre schon in diesen Problemen gefangen ist? Das brauchst du auch, sonst bist du nur ein Schwärmer, Rolf. Ja, dann bist du sehr einfühlsam, sehr liebevoll, aber hast nichts zu sagen. Und wenn du nur Erkenntnis hast und hast keine Liebe, dann bist du wie ein tönendes Erz. Ja, also ich finde die Kirchenglocken gut. 6 Uhr war ein bisschen übertrieben heute Morgen, fand ich. Aber ich finde die schön. Aber die sind nicht richtig schweizerisch. Ich zähle da mit und ich komme da durcheinander. Also bei uns, wenn die Stunde voll ist, dann macht er die vier hellen und dann die 8 Uhr, die 8 tiefen Töne. Aber das Ding ist durcheinander. Das macht nicht vier helle Töne, es macht dann 5 oder 6 oder, und dann kommen die vollen Stunden. Also da müsst ihr noch mal, du Polymechaniker, da musst du noch mal hochsteigen und mal gucken, da stimmt was nicht. Na schön. Also, heute, das ist die Einführung gestern gewesen. Das ist keine Sonderdisziplin. Wir alle brauchen Hilfe, das ist normal. Ja, schon vor dem Sündenfall sind wir auf den guten Rat Gottes angewiesen. Wie viel mehr brauchen wir jetzt Rat, wo wir in Sünde gefallen sind? Und das Ziel muss sein, dass wir nicht einfach nur Probleme bewältigen. Sonst betreiben wir sowas wie, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, wenn ich solche Worte schöpfe, wie christlichen Humanismus. Wir benutzen dann Christus als kosmischen Therapeut, der sich um unsere Probleme drehen muss. Das geht schief, ihr Lieben. Es gibt nur einen Sinn im Leben und der heißt, Gott zu verherrlichen und zu seiner Ehre und sich ewig an ihm freuen. Ja, ihn zu loben, ihn zu lieben, begeistert von ihm sein, Leidenschaft für ihn zu haben, das ist nicht einfach, weil das sehen wir gleich in dem Vortrag, wir haben Leidenschaft für alles Mögliche als erstes, aber nicht wirklich für Gott. Aber das ist das Ziel, das ist der Sinn des Ganzen und das ist auch der Grund, Markus, warum so viele überhaupt Seelsorge brauchen, weil sie häufig, ja, das ist die eine Seite, es gibt auch die andere Seite, wir leiden auch unter der Sünde dieser gefallenen Welt, ja, das Leiden, manche Frauen leiden unter den Sünden ihrer Männer, das ist klar. Aber es gibt diese zwei Seiten, diese zwei Themenkreise, das Leid unter der Sünde, aber wir sind auch Sünder selbst. Und diese Sünde selbst, die entzündet sich immer an diesem Mechanismus, ich begeistere mich für irgendwas, aber nicht wirklich für den, der mir das Leben geschenkt hat und doppelt geschenkt hat, weil es nachher auch noch durch sein eigenes Blut ausgelöst hat. Weil ich wieder irgendwie angefangen habe, mich um mich selbst zu drehen und das bringt mich in die allergrößten Schwierigkeiten. Und das wollen wir uns heute Morgen als Diagnose anschauen. Das ist ein bisschen hart, ja, ein bisschen schwer, aber schafft ihr, haben schon viele vor euch geschafft. Okay, soweit? So, Simon, du hast gesagt, 11:45, das ist ein schönes Ziel, aber ist wirklich ein Vortrag bis 11:45, ist ein bisschen hart, oder? Das wäre selbst für mich ein bisschen viel. Wir machen eine Pause. Ja, für wann ist die vorgesehen? Du bist der Chef.
Halb elf.
Na schön. Gut, also dann lasst uns die Zeit nutzen. Übrigens noch, auch bitte noch, ertragt das noch zu gestern. Wir müssen ja verstehen, wie Gott uns gemacht hat. Und das hätten wir doch alles sauber vom Text von 1. Mose 2 rausarbeiten können. Es hat einfach die Zeit gefehlt. Aber den einen Punkt haben wir gezeigt. Wir sind, Samuel, als abhängige Wesen geschaffen. Wir waren schon von Anfang an dann auf den Rat Gottes angewiesen. Was du aber auch in diesem Kapitel lernen kannst, wir sind als kommunikative Wesen geschaffen. Wir können Sprache aufnehmen und erwidern. Das ist einzigartig, ihr Lieben. Ja, wenn irgend so ein Wal in irgendeinem fernen Meer mal ein bisschen rumpiepst und seine Walbabys verstehen was, dann kriegen manche Forscher den absoluten Kick. Ihr Lieben, das ist schon ganz nett, diese Art von Kommunikation. Aber was wir hier veranstalten, durch Gottes Gnade, dass wir Buchstaben zu Silben formen, Silben zu Worte, Worte zu Sätzen und das in einer irrsinnigen Geschwindigkeit, ja, wo der Rolf manchmal denkt, Junge, do rob, sagen wir auf unserem Blatt, do rob, das heißt so ein bisschen weniger, ja, mach runter. Ja, und ihr versteht es in der Regel sogar noch. Das ist was Besonderes. Warum? Weil Gott hat uns als kommunikative Wesen geschaffen. Wir haben diese Fähigkeit, Konzepte, Worte sind ja nur, das sind ja nur Schalen, in denen wir Inhalte weitergeben. Ja, ich sage Haus, ja, wir haben uns auf H-A-U-S geeinigt, das sieht dann so aus. Ja, wenn das hier ein Haus wäre und wir hätten uns darauf geeinigt, dann ist das auch Haus. Versteht? Die Worte selbst sind ja nicht wichtig. Die Konzepte kommunizieren wir damit. Das ist einzigartig, wie Gott uns geschaffen hat. So ist Gott, wir sind in sein Bild geschaffen. Und er hat uns diese Kommunikationsfähigkeit gegeben, nicht damit du als erstes ja, mit deiner Braut rumzirpst und ja, tolle Sätze von dir, also vor der Hochzeit natürlich, nachher ist er stumm wie ein Fisch, aber vorher hat er noch geredet wie ein Wasserfall. Ja. Das ist nicht der erste Grund, warum wir kommunizieren können. Der erste Grund ist, damit wir mit Gott kommunizieren können, damit er mit uns reden kann, damit er uns das sagen kann, was wir brauchen vom ersten Tag an. Ja? Kommunikative Wesen, das ist einzigartig, das können nur Menschen. Und wir sind auch noch eine Identität, die ihr sehen könnt, wir sind interpretierende Wesen. Das ist auch einzigartig. Tiere sind instinktive Wesen. Das muss man heute alles den Menschen erklären. Ja, weil wir in einer Welt leben, es ist keine Evolution, es ist Devolution. Es geht echt steil bergab, es wird nicht besser. Also unser Verständnis von uns selbst, ja, ich meine, schau dir den modernen Menschen an, wo ist noch der Unterschied zwischen Mensch und Tier? Ja, es verschwimmt immer mehr. Grausam, schrecklich. Und man muss das kleine Einmaleins wieder dann auffrischen, wenn jemand zum Glauben kommt oder beibringen. Ja, wir sind interpretierende Wesen. Wir sind darauf angewiesen, die richtigen Informationen zu haben, um das, was um uns herum geschieht, richtig zu interpretieren. Aber wir sind nicht einfach das Produkt unserer Umwelt. Findet ihr jetzt kompliziert, Rolf? Ich mache das praktisch. Ich durfte viel Zeit in Südafrika verbringen. Und Südafrika ist echt ein besonderes Land, weil dort erste Welt und dritte Welt in einer Gesellschaft zusammenleben. Das kennt ihr in der Schweiz nicht. Das kennen wir in Deutschland auch nicht wirklich. Aber in Südafrika gibt es das. Da lebt erste Welt. Ja, ich habe im Osten von Pretoria viel Zeit verbracht. Das ist ein sehr feines Wohngebiet. Da gibt es ein Mall, Shopping Mall. Sowas habe ich in Deutschland nicht gesehen. Mit Glasbrücken innen drin und riesen Kunststoffzelte irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie sie das gebaut haben. Und da drin halt diese ganze Glitzerwelt, wo du dein Geld loswerden kannst. Und keine 20 Minuten davon, ein Township, wo du dich nach Sonnenuntergang nicht mehr reintrauen kannst. Ist einfach so. Erste und dritte Welt, ganz nah beieinander. Und die dritte Welt kommt auch in die erste Welt und arbeitet dort. Aber du siehst Menschen aus der dritten Welt zum Beispiel an der Kasse sitzen bei Pick and Pay in Pretoria. Pick and Pay ist so wie bei euch die Mikro. Nur da gab es 30, 40 Kassen nebeneinander. So ein Laden ist das. Nebeneinander, in einer Reihe. Und die Mitarbeiterinnen, das waren alle die aus der dritten Welt, die da kassieren. Und trotzdem muss ich feststellen, die Mitarbeiterinnen der dritten Welt hatten manchmal, zumindest äußerlich, sahen glücklicher aus als die aufgetakelten Frauen aus der ersten Welt. Ja, warum? Weil wir nicht das Produkt unserer Umwelt sind. Wir sind das Produkt der Interpretation unserer Umwelt. Versteht? So hat Gott uns gemacht. Ich kann noch ein einfaches Beispiel bringen. Wen nehmen wir denn mal? Haben wir zwei Arbeitskollegen hier im Zimmer? Zwei, die beim gleichen Chef arbeiten? Gibt's sowas? Aha. Der Frank, oder? Der Frank und der?
Tobias.
Aha, sehr gut. Schade, dass ihr nicht... Ich wollte jetzt eigentlich Mann und Frau. Das hätte besser gepasst für mein Beispiel. Gibt's das auch noch? Habt ihr noch eine Kollegin hier im Zimmer? Nee? Okay. Na gut, also dann, sorry, Frank, du schaltest mal aus, damit ich Tobias lerne. Tobias, du hast ja mit Sicherheit auch noch Kolleginnen, oder?
Ja.
Ja, so. Und ihr habt den gleichen Chef, sagen wir mal. So. Der Tobias ist kein echter Schweizer. Warum? Weil der Tobias kommt immer auf den letzten Drücker. Der ist immer ein bisschen spät. Ja, der macht den Eidgenossen überhaupt keine Ehre. So. Und dafür ist er schon bekannt. Und der Chef hat ihn auch schon mal ein bisschen schräg angeguckt und ein bisschen gerügt dafür. So, also Übereinstimmungen mit der Realität sind völlig zufällig. So, und jetzt ist der Tobias auf dem Weg zur Arbeit und jetzt ist es kaum zu glauben, der ist natürlich wieder mal super knapp losgefahren. Jetzt haben die eine Baustellenampel auf dem Weg zur Arbeit eingerichtet. Katastrophe. Wisst ihr, wie lange eine deutsche und wahrscheinlich auch eine Schweizer Ampelphase in der Regel dauert? Im Schnitt, schätzt ihr mal, wie lange dauert eine normale, also nicht Baustelle, eine normale Ampelphase? Markus. Ja, das habe ich erwartet, dass du sowas sagst. Weißt du, was der Schnitt ist? 21, 22 Sekunden ist eine durchschnittliche Ampelphase. Kannst du selbst kontrollieren, das stimmt. Ich bin immer wieder verblüfft. Es gibt bei uns Ampeln, die dauern nur 14 Sekunden, sogar noch kürzer. Das gibt's. Aber eine Baustellenampel, da hast du richtig gelegen, die kann 2 Minuten dauern, die kann 3 Minuten dauern, die kann 4 Minuten dauern. Jetzt sitzt der Tobias, ist schon knapp losgefahren, ist als erster vor der roten Ampel. Und es dauert 1 Minute. Tobias kriegt schon ein bisschen Schnappatmung. Es dauert 2 Minuten, das Lenkrad fängt an zu tropfen. Ja. Es dauert 3 Minuten, Ja, da kommen so heiße Dampfwolken rechts und links aus den Ohren. Und wo es so richtig bläst, guckt der Tobias in den Rückspiegel und sieht die Sabine. Sabine ist seine Arbeitskollegin. Die ist zum gleichen Chef unterwegs. Die ist zu, also genau die gleiche Situation. Die sitzt an der gleichen Baustelle fest, kommt auch zu spät. Aber was macht die Sabine? Die verrenkt sich so zum Mittelspiegel, macht so. Ja, und da macht sie irgendwas so. Ja, hat die beste Zeit. Ja, warum ist das so? Gleicher Chef, gleich strenger Chef, gleiche Zeit, gleiche Baustelle. Du bläst Dampf ab und sie freut sich über diese Extrazeit, ja, um das Ganze noch ein bisschen aufzuhübschen. Ihr Frauen seid eh schon hübsch. Ja, Gott hat euch sehr hübsch gemacht, aber ihr glaubt halt, manche glauben, müssen noch besser machen. Ja, oder vielleicht die Konsequenzen des Sündenfalls ein bisschen reduzieren, kann auch das Motiv sein, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, die hat die allerbeste Zeit. Ja, warum ist das denn so? Weil wir nicht das Produkt unserer Umwelt sind. Wir sind das Produkt der Interpretation unserer Umwelt. Du interpretierst die 3 Minuten Baustellenampel, Tobias, ganz anders wie die Sabine. Du denkst nur an, hoffentlich keine Abmahnung, ja, ich war schon so oft zu spät. Und sie, so tiefenentspannt, extra Zeit. Ja, ich kann dem Chef sagen, sorry, die haben da eine Baustelle eingerichtet. Ich bin da nicht, ich bin ja nie schuld, Eva war es. Ja, die Schlange war es. Okay? Wir sind interpretierende Wesen. Wir sind nicht das Produkt unserer Umwelt. Und das kennt ihr auch bei Esther. Du hast bestimmt schon Patienten kennengelernt, die sehr schwere Diagnosen bekommen haben. Und da gibt es Patienten, die gehen so mit um. Und da gibt es Patienten, die gehen so mit um. Obwohl es die gleiche Diagnose ist. Infarktdiagnose vielleicht sogar unheilbar, vielleicht sogar zum Tode verurteilt. Sind wir übrigens alle, ja, es wird für uns alle nicht gut ausgehen hier auf der Erde. Nur die anderen früher oder später. Die einen gehen so, die anderen so mit um. Warum? Weil wir nicht das Produkt unserer Diagnose sind. Wir sind das Produkt der Interpretation unserer Diagnose. Das ist von Anfang an so. Gott hat uns so geschaffen. Und deswegen ist es noch einmal wichtig, dass wir verstehen, wie sehr wir auf das Wort Gottes angewiesen sind. Wir brauchen das Wort Gottes, um das Leben richtig zu interpretieren. Ist der Nagel drin? Ist er weg? Wer bist denn du mit dem Goatee? Weißt du, was ein Goatee ist? Das ist das, was bei dir am Kinn klebt. Das ist ein Goatee, sagen die Kanadier. Wie heißt du?
Boris.
Ist der Nagel drin? Da musstest du jetzt auch sagen, sonst mache ich noch mal. Ist drin, schön. Also mit Wilhelm Busch, der Nagel ist versenkt. Schön, also wir sind abhängig gewesen, wir brauchen das gute Wort Gottes. Das ist ganz normal, keine Schande auch, dass wir oft verwirrt sind. Wir sind kommunikative Wesen, um diesen Rat Gottes annehmen zu können. Und wir sind interpretierende Wesen. Und um das Leben richtig zu interpretieren, brauchen wir unbedingt das gute Wort Gottes. So, jetzt wollen wir eigentlich mit unserem Simon-Vortrag beginnen. Ja, also wir sind von Anfang an, das war die Wiederholung von gestern Abend mit ein bisschen Aufhübschen, ja, wir sind von Anfang an auf das gute Wort Gottes angewiesen. Aber wir treffen auf einen Gott. Was ist die erste Eigenschaft Gottes, Johannes? Töricht gesprochen. Er redet. Er ist ein mitteilender Gott. Am Anfang war das Wort. Er will sich mitteilen. Er will nicht zurückhalten. Ja, er will uns seinen guten... Denkt an Sprüche 8. Der wird bildhaft gesprochen. Ja, die Weisheit wird personifiziert. Wie sie den Tisch bereitet und hat ihn geschmückt und hat das Brot gedeckt und hat den Wein ausgeschenkt. Oder wo treffen wir die Weisheit in den Sprüchen? Wo treffen wir sie? Ja, wir müssen nach Hintertupfingen. Oder irgendwo ganz weit weg an der Universität. Nein, die Weisheit hat sich da aufgestellt, wo die Wege sich kreuzen. Oder am Eingang an den Toren der Stadt. Da, wo jeder vorbei muss. Die Weisheit Gottes wird frei angeboten. Ja, Gott redet, Gott möchte reden. Und deswegen, er hat am Ende der Zeit in seinem Sohn geredet und hat uns seinen Ratschluss auf 1180, je nach Bibelausgabe, ist nun mal so, weil ich weiß auch nicht genau, warum manche Kapiteleinteilungen da bei Micha und anderen Büchern, das kannst du uns mal erklären, Johannes, nicht ganz stimmig sind, gerade zwischen englischen und deutschen Bibeln, da komme ich immer durcheinander als Übersetzer. Aber auf jeden Fall, wir haben ungefähr 1180 Kapitel. Gott gehauchtes Wort. Er hat geredet. Und wir sind, gestern hat jemand das Bild nicht verstanden, wir sind der Flaschenhals. Heißt, wir sind die Engstelle. Ja, Gott redet und Gott bietet seinen Rat da. Aber wir, und muss er ja eigentlich auch, weil er ist ein liebender Gott, wenn er Boris, dich als abhängiges Wesen schafft und dann dir nicht gleichzeitig auch sein Wort gibt, das wäre kein guter Gott mehr. Er hat seinen Ratschluss gegeben. Wir sind der Flaschenhals, weil wir oft nicht wissen, wir haben wenig Erkenntnis. Wir verstehen oft nicht, wie viel er uns tatsächlich angeboten hat, damit das Leben wirklich gelingen kann, um es richtig zu interpretieren. Okay? So, das waren die Nägel, da haben wir erstmal als Fundament unten alle versenkt. Jetzt kommt die Diagnose. Das Wort Gottes ist genug, haben wir gestern Abend auch noch ansatzweise besprochen. Aber jetzt versuchen wir, eine gute Diagnose zu stellen. Und ich möchte euch ein Kapitel weiterführen in 1. Mose 3. Ja, wir haben gestern 1. Mose 2 angeschaut und jetzt schauen wir uns 1. Mose 3 an. Und an der Stelle auch ein kleiner Hinweis. 1. Mose 2, 1. Mose 3, genauso wie 1 bis Kapitel 11, ist die sogenannte biblische Urgeschichte. Ich liebe Israel. Ich liebe auch das Volk Israel, weil es Gottes Volk ist. Aber ihr müsst wissen, nur die ersten 11 Kapitel sind, so kann man die Bibel auch einteilen, eigentlich erstmal an die ganze Menschheit. Ab Kapitel 12 geht schon mit Abraham los und bis Maleachi ist alles Israel. Bitte versteht mich nicht falsch, das ist nicht abwertend gemeint. Aber ich will sagen, wenn wir so mal die Bibel einteilen, die ersten 11 Kapitel sind Urgeschichte und dann wendet sich Gott in seinem Heilshandeln Israel zu und natürlich durch Israel den ganzen Menschen, dann müssen wir verstehen, hallo, dann müssen wir die 11 Kapitel aber wirklich sehr langsam und sehr gründlich studieren. Die sind sehr kostbar, weil das ist wirklich die Genesis der Genesis. Könnt ihr mich noch verstehen? Das ist der Ursprung des Buches der Ursprünge. Die ersten 11 Kapitel. Und ich habe manchmal, und jetzt auch bei dem Studium werdet ihr das merken, ich habe manchmal den Eindruck, wir haben diese Kapitel, die haben wir in die Kinderstunde verbannt. Ja, ich kann ja mal einen Test machen. Gestern war ja auch ein Test dran. Wer war mein Kaninchen? Du warst, glaube ich, das erste Kaninchen. Was ist der Sinn des Lebens, oder? Matthias, du hast geschwitzt gestern. Ja, der Matthias hat... Nee, der Markus. Ach, du bist ja der Matthias. Richtig. Wer war der Erste? Du oder... Wen habe ich zuerst gefragt? Was ist der Sinn des Lebens? Markus. Ja, du hast geschwitzt. So, jetzt schwitzt mal ein anderer. Ihr dürft alle antworten. Was ist im Sündenfall passiert? Was ist der Sündenfall? Versucht mal kurz zu beschreiben, was ist das Problem des Sündenfalls? Wer bist du?
Martin.
Martin. Hast mir ja gestern Abend beim Bettgehen noch gesagt. Ich bin auch der Martin. Ungehorsam. Okay, lass ich zählen. Weißt du, wie viel Prozent du kriegst? 20. Von 100. Keine Übertreibung. Aber Martin sagt, Ungehorsam stimmt, aber bist bei 20%. Wer bist du?
Daniel.
Stimmt, immer noch. Beim Frühstück warst du auch schon Daniel.
Der Mensch wollte mehr sein wie Gott, beziehungsweise selber Gott sein.
Also. Du kriegst 100%. Das war der Home Run. Kennst du den Ausdruck? Voll über die Ziellinie geprescht. Schade, ja, du hast schon sehr schnell vorweggenommen. Auf dem Weg dorthin, Martin, hätten wir noch hören können, ja, ungehorsam, ein bisschen Essen von der verbotenen Frucht, oder? Stolz hört man auch gerne als ja, Inbegriff des Sündenfalls, der Mensch war stolz. Das stimmt alles, da hätten wir uns so langsam auf 40, auf 60, auf 80% bewegt. Aber der Daniel, der ist ja mit dem ganzen Geschirr über die Ziellinie geprescht. Habt ihr gehört, was er gesagt hat? Der Sündenfall war viel, viel mehr als nur ein bisschen Ungehorsam, nur ein bisschen Essen von einer verbotenen Frucht, so wie wir es manchmal den Kindern dann in der Kinderstunde weiß machen. Das war viel, viel schrecklicher. Schlag mal 1. Mose 3 auf. 1. Mose 3, und da haben wir jetzt leider keine Zeit für, da könntet ihr auch wunderbar in Anführungszeichen, die Strategien Satans studieren. In 2. Korinther am Anfang, 2. Korinther 1, glaube ich, sagt Paulus, die Strategien Satans sind uns nicht unbekannt. Wo ich das erste Mal im Korintherbrief gelesen habe, da habe ich gezuckt. Da dachte ich, echt jetzt? Die Strategien Satans sind uns nicht unbekannt. Paulus, wie kannst du sowas sagen? Ich habe keine Ahnung, wie Satan operiert. Warum konnte Paulus sowas vollmundig schreiben? Den Korinthern, die jetzt nicht unbedingt die hellsten Kerzen auf der Torte waren.
Dann seid ihr wie Gott.
Bitte?
Dann seid ihr wie Gott.
Ja, aber warum konnte er ihnen schreiben, die Strategien Satans, wie er operiert, die Methoden, die sind uns nicht unbekannt. Wie kann er so eine Behauptung aufstellen? Ganz genau, weil die Strategien sind im Wort Gottes erklärt. Das Wort Gottes ist genug. Und du kannst auch die Strategien Satans durch das Wort Gottes verstehen. Und das wichtigste Kapitel, um die Strategien Satans zu verstehen, ist tatsächlich hier 1. Mose 3. Haben wir keine Zeit für, das würdet ihr machen, wenn ihr 2 Jahre Seelsorgeausbildung macht, ist so, irgendwo muss ja ein Unterschied sein. Aber ich zeige euch nur mal, ja, so, nur dass ihr mal einen Geschmack bekommt zum selber Studieren, okay? Das ist immer so ein bisschen, ich bin Jäger, Blut leckt, ja, ich darf so Beispiele benutzen, dass ihr selber da weiter einsteigt. Guckt mal, 1. Mose 3, Vers 1, da sagt Satan, hat Gott wirklich gesagt? Das ist einer der ersten Strategien Satans. Nicht, Gott ist ein Lügner oder die Bibel ist nicht wahr, das kommt später. Aber hat Gott wirklich gesagt? Kann man wirklich verstehen, was Gott sagen wollte? Ist die Bibel wirklich Gottes Wort? Das ist satanische Strategie. Ja, können wir wirklich zuverlässig wissen, was Gott uns mitteilen wollte? Also Zweifel streuen in die Herzen, das ist eine der ersten Strategien Satans. Okay? Oder eine Strategie vor der Strategie. Das ist nicht leicht zu erkennen. Wie tritt denn Satan hier auf? Ja, in Form einer Schlange, aber das ist nicht das Entscheidende. Wir wissen gar nicht, wie Schlangen aussahen. Was wir heute sehen, ist ja nur die Folge nach dem Sündenfall, nach dem Fluch auf der Schlange. Schlangen waren vielleicht sehr hübsch, mit ein bisschen mehr Beinen wie heute, keine Ahnung. Aber was ist denn die Strategie vor der Strategie? Das ist jetzt für die, ich will keinen, ja, sage ich jetzt nicht. Was ist die Strategie vor der Strategie? Listig, ja, und ist ein Lügner und Menschenmörder von Anfang an, Johannes 8, Vers 44. Amen. So ist es. Wer bist denn du?
Sekretärin.
Ah! Also, dann bist du die helle Kerze. Du bist die helle Kerze auf der Torte. Ja, das ist so ein Nest da hinten. Der Daniel, das ist auch ein ganz heller. Ja, ja, ganz genau. Satan, ja, hat uns die Kerze gesagt. Satan tritt als Ratgeber auf. Das ist die Strategie vor der Strategie. Satan ist total listig. Der ist hochintelligent. Und er weiß ganz genau, Rolf, wir sind auf Rat angewiesen. Wir sind alles Naive. Wir sind alles Idioten. Das ist so. Ja, Idioten im alten ursprünglichen Sinne. Idiot und naiv ist ganz nah beieinander. Ja, wir gehen alle von Natur aus, laufen in die falsche Richtung. Und Satan weiß das. Er weiß, dass wir auf Rat angewiesen sind. Er weiß, dass wir keine Selbstläufer sind. Er weiß, dass wir den guten Rat Gottes brauchen. Und deswegen tritt er als was auf? Als, die Kerze hat es uns gesagt, die Helle, als Ratgeber. Als Ratgeber tritt er auf und flüstert dem Menschen seinen bösen Rat ins Ohr. Ja, das ist eine Urstrategie. So wie Gott ein mitteilender Gott ist, ist Satan auch ein mitteilender Gott, aber zum Bösen, zum Verführen. Ja, listig, lügenhaft und mörderisch von Anfang an. So, und dann gibt es viele Strategien. Ja, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen. Was für eine Strategie? Er verwirrt. Oder nächste Strategie steckt da mit drin. Da denke ich immer an kinderlose Ehepaare. Wenn ihr mal ein junges Ehepaar in der Gemeinde habt, die dann auf einmal feststellen, sie können keine Kinder haben, dann müsst ihr euch hundertprozentig darauf einstellen. Wisst ihr, was Satan mit ihnen macht? Er will sie genau da in diese Pfütze drücken und will ihnen sagen, ihr, was hat denn eure Ehe jetzt noch für einen Wert? Was ist denn der Sinn überhaupt eures Zusammenseins? Ihr könnt ja gar keine Kinder haben. Als wenn das jetzt tatsächlich der Sinn des Lebens wäre. Das stimmt nicht. Satan, versteht ihr, er lenkt das Augenmerk auf den einen Baum, von dem sie nicht essen durften. Das ist eine Strategie Satans. Es gibt eine Sache, Frank, die kannst du vielleicht nicht haben in deinem Leben. Und da will Satan dich immer wieder darauf hinweisen, oder? Wer auch immer hier im Raum. Das ist eine satanische Strategie. Das ist nicht der Sinn des Lebens, Kinder zu kriegen, auch wenn Kinder ein Geschenk Gottes sind, ein Segen Gottes sind. Aber was ist der Sinn des Lebens, Markus? Gott zu verherrlichen und sich ewig an ihm zu erfreuen. Und wenn du das ohne Kinder tust, dann ist dein Gottesdienst vielleicht sogar feiner als einer, der drei Kinder hat. Ich will es nicht miteinander vergleichen, aber ich will nur sagen, jedes Ehepaar auch ohne Kinder, und man kann übrigens auch Pflege- und Adoptivkinder annehmen, ja, das ist eine Chance, so Gott zu dienen, das ist gar kein Problem. Aber selbst ohne biologische Kinder kannst du vollwertig eine Ehe ausleben. Was ist der Sinn der Ehe, Frank? Ja, natürlich. Das ist die Standardantwort. Das könnt ihr immer sagen, es ist immer richtig. Ihr seid immer eine helle Kerze. Immer. Gott zu verherrlichen. Ja, er gibt dir die Möglichkeit, durch die Zweieinheit, wenn ihr wirklich ein Herz und eine Seele werdet, immer mehr, dann reflektiert ihr die Dreieinheit. Weil zwischen dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist passt kein Blatt Papier. Das ist ein Vorrecht, was die Ledigen nicht haben. Ja, wir haben auch Vorrechte. Wir können die ewige Ordnung reflektieren, weil in der Ewigkeit wird keiner mehr heiraten und verheiratet werden. Und wir leben nur noch in Beziehung mit unserem Herrn. Er wird unser Bräutigam sein. Das dürfen wir vorleben. Ja, also wir können beide zur Verherrlichung Gottes leben. 1. Korinther 7, der Segen des Singleseins, ja, hat Paulus sehr ausführlich gepredigt. So, also es gibt viele Strategien, die können wir jetzt minutiös anschauen, keine Zeit für. Wir schauen uns direkt Vers 5 an. Da heißt es von Satan: Sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Da stecken auch sogar mehrere Strategien, 2, 3 in einem Vers drin, wenn ihr sehr behutsam studiert. Aber ich will euch direkt jetzt auf die Masterstrategie hinweisen. Satan lügt die Menschen an und verheißt ihnen, und ihr werdet sein wie Gott. Satan bietet dem Menschen, Daniel, wie hast du es ausgedrückt? Genau, bietet ihnen die Perspektive, wisst ihr was? Ihr müsst nicht Geschöpfe bleiben. Ihr müsst nicht in eurer Abhängigkeit bleiben von Gott. Ihr könnt euch selbst aufschwingen. Ihr könnt zum Mittelpunkt eures Universums aufsteigen. Ihr könnt selbst wie Gott sein und zum Mittelpunkt der Anbetung werden. Ihr könnt sein wie Gott. Ihr Lieben, das ist mehr als ein bisschen, Ungehorsam, ein bisschen Stolz, ein bisschen Essen von der verbotenen Frucht. Das ist die Geburt eines neuen Reiches, nämlich das Reich deiner selbst. Und so wie Satan jeden von uns zu Fall gebracht hat, weil wir haben in Adam alle die gleiche Sünde, so ist er ja zu Fall gekommen. Also was wir hier lesen, der Sündenfall ist ja nicht der erste Sündenfall. Es gab ja einen Sündenfall vor dem Sündenfall. Wann der genau stattgefunden hat, das in sich selbst habe ich lernen müssen. Selbst bibeltreue Ausleger nicht so ganz einig. Aber in einem Punkt sind wir uns ganz einig. Wir wollen ja immer alles ganz genau wissen und wollen immer die Besten sein und alles genau erklären können. Auch wo die Bibel flüstert, sind wir am Schreien. So, das war mal eine Hake, ohne jemanden anzusprechen. Aber einig sind wir uns hoffentlich alle in dem Punkt, vor dem Fall des Menschen hat der Fall Satan stattgefunden. Da sind wir uns einig. Egal, ob das jetzt 3 Tage vorher war oder eine lange Zeit vorher, wo wir nicht wissen. Weil ich glaube, wir sind uns nicht ganz einig, wann die Schöpfung der unsichtbaren Welt war. Manche glauben, es war innerhalb der 6 Tage, andere glauben, es war sogar schon vor den 6 Tagen und trotzdem glauben sie an eine 6-Tage-Schöpfung. Das ist irrelevant. Fakt ist, der Fall Satans war vorher. Und wie wurde denn Jesaja 14, Hesekiel 28, wie ist er denn zu Fall gekommen? Was war denn der Kern des Sündenfalls Satans? Stolz, ja, aber das reicht nicht aus, ein bisschen Stolz. Sorry, jetzt hast du 80%, Martin. Was wollte er denn sein? Wer bist du? Annemarie. Ja, Annemarie, das ist ein schöner Name. Frank und Annemarie. Ja, er wollte sein wie Gott. Er wollte sich zum Objekt der Anbetung machen. Er wollte an die Stelle treten, die nur einem gebührt. Und das, ihr Lieben, ist im Sündenfall wirklich passiert. Der Sündenfall war viel, viel mehr als einfach ein bisschen Ungehorsam oder ein bisschen Essen von einer verbotenen Frucht. Im Sündenfall, seit dem Sündenfall, möchte ich mich in die Mitte meines Lebens stellen. Ich möchte das Objekt der Anbetung sein. Ich möchte der Mittelpunkt sein. Ich möchte wie Gott sein. Es gibt nur einen, der wirklich würdig ist, zu nehmen Macht und Ehre und Reichtum und Stärke. Und ihr Lieben, es tut mir leid, das sind nicht die Schweizer und auch nicht die Deutschen und auch nicht die Annemarie und nicht der Frank. Das ist allein Christus. Christus ist würdig, du bist würdig zu nehmen Macht und Ehre und Reichtum und Stärke. Aber seit dem Fall nutzen wir alle diese Kanäle, Macht, Ehre, Reichtum, Stärke und wollen sie für uns missbrauchen, wollen uns in den Mittelpunkt stellen. Deswegen sind Ehen manchmal so schwierig, oder? Ja, ich habe die Annemarie nicht geheiratet, weil ich sie bis zum Tod lieben möchte, wie Christus. Ich habe sie geheiratet, damit sie eine gute Partie für mich ist. Sieht hübsch aus, hat vielleicht noch ein schönes Nummern. Gibt es denn sowas noch? Nummernkonten in der Schweiz? Das ist so ein Märchen, was die Deutschen mal gehört haben. Ja, hat auch noch ein prall gefülltes Nummernkonto. Ja, ist eine tolle Partie für mich. Ja? Ah, umgekehrt, er hat das Nummernkonto, auch recht. Ja, ja, wer? Mausarmer Student, ja? Ja, ja, na gut. Ja. Aber das ist alles, ihr Lieben, ihr habt es dann gemerkt, ja, es sind ja schon ein paar Jahre her, wo ihr Ja gesagt habt und ihr habt gemerkt, nee, das allein reicht nicht für eine Ehe. Ja, einfach nur eine gute Partie und wie gesagt, nachher hat er doch, lässt die Socken liegen und hat Mundgeruch morgens, manchmal nicht nur morgens, ja, das reicht nicht. Wir sind, ihr Lieben, der Sündenfall war viel, viel schlimmer, als wir denken. Schaut mal, was das bedeutet. Durch den Sündenfall sind wir Nebenbuhler Gottes geworden. Rolf, wir wollen jetzt an Gottes Statt sein. Wir wollen die Herrlichkeit, die eigentlich Gott gehört, die wollen wir jetzt für uns. Diese Ehre.
Ja, das sagst du so ganz locker. Bist du schon mal ein bisschen in deiner Ehre gekränkt worden? Hat dich schon mal jemand... ja, übersehen in der Gemeinde oder gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du Herrlichkeit auf dich ziehen willst. Ja, bist ja so ein Handwerker, hast ja zwei rechte Hände. Hat da jemand schon mal dein Werk kritisiert? Unrechtmäßig. Da soll das mal mit dem Rolf zu tun kriegen. Ja? Ich meine, du bist so ein Stiller, du inhalierst erstmal deinen Zorn, aber irgendwann mal platzt das Ventil auf und dann, ja, dann rauchst du auch ab. Die Dame neben dir hat das manchmal schon mal zu spüren bekommen. Ja, da sind wir alle gleich. Kannst mir nichts erzählen. Ja, da sind wir alle gleich. Seit dem Sündenfall leben wir alle für unser eigenes Reich. Und das ist dramatisch, ihr Lieben. Wir sind Gefallene wie Satan. Wir wollen sein wie Gott. Ich kann es noch mal anders erklären. Vor dem Sündenfall, wisst ihr, wie viele Reiche es da gab? Johannes, auch mal wieder eine Mahnung an die Theologen. Die Lehre vom Reich Gottes, Johannes. Wir machen manchmal so ein kompliziertes Konstrukt daraus. Schrecklich, furchtbar, dass das gemeine Volk nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Und wir haben eine ganz tolle Zeit auf der Kanzel. Ja, haben das Reich Gottes, über das Reich Gottes gepredigt, 45 Minuten. Das Reich Gottes, jedem Kind kannst du ganz einfach das Reich Gottes erklären. Was ist denn ein Reich? Wer hat denn Kinder, noch kleine Kinder gerade? Wo ist denn hier der Daniel? Genau, ihr habt einen ganzen Schwung voll. Ja, wenn du deine kleinen, also wie klein sind sie denn? Nee, das geht noch nicht, das taucht noch nichts. Ja, aber jetzt habe ich deinen Namen vergessen, wie kann denn sowas passieren? Ich weiß nur noch, bei welcher Firma du arbeitest, ja ganz schrecklich. Adrian, oh Mann. Ja, natürlich, Adrian war der erste Name, der mir begegnet ist. Er hat mir liebevoll mit den Mails dirigiert, dass ich sie hierher schaffe. Ja, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Adrian, du hast die Kinder genau, die Jungs, ihr habt die im richtigen Alter. Was ist denn, wenn du deine Jungs fragst, was ist ein Reich? Was gehört zu einem Reich? Was würden deine Jungs sagen? König. Na, selbstverständlich. Da gehört ein König hin. Und der König, der ist irgendwo so an der Ecke von dem Reich. So ganz am Rand, kaum zu sehen. Nein. Was sagen deine Jungs? Die protestieren, sagen Papi, ne. Wo gehört der König hin? Mitten rein, auf den Thron, in sein Schloss, oder? Aber reicht das? Einfach nur ein König? Ist das schon ein ganzes Reich? Was gehört noch dazu?
Das Volk.
Natürlich. Was wäre denn der schönste König ohne ein Volk? Es braucht auch Untertanen. Jedes Kind kann verstehen, was ein Reich ist. Und so ist, sorry, das ist die einfachste Definition vom Reich Gottes. Es gibt, oder sag's mal so, vor dem Sündenfall gab es nur ein einziges Reich. mit Christus in der Mitte und wir seine wirklich liebevollen Untertanen. Adam und Eva haben Gott innig geliebt und da war kein Blatt Papier in der Beziehung. Adam wandelte bei der Kühle des Tages mit seinem Herrn. Die tauschten sich aus, der lernte von Gott und er war immer begeisterter. Ja, Kraft der Schöpfung. Ja, ihr seid schon, also das ist schon der Hammer. Ja, das ist schon, also ist schon wirklich, die Schweiz ist außerordentlich schön. Ist schon so, ich würde mich nicht wundern, wenn hier der Eingang zum Paradies war, aber ist Käse, ist Schweizer Käse. Ja, nee, das ist Quatsch. Aber ist schon wirklich, also ich bin so ein Flachland-Tiroler, unsere höchste Erhebung hat 936 Meter, sind wir Hessen ganz stolz drauf, das ist nämlich der höchste Berg Hessens. Ja, kannst du gar nicht erkennen, Wasserkuppe. Ja, die Milseburg daneben sieht höher aus wie die Wasserkuppe, das ist alles nur so, ja, so ein paar Wellen. Ja, von der Sintflut, die Ausläufer der Schweiz. Ja. Selbst im Gericht ist Gott noch schön. Das sieht man an der Schweiz. Ja. Na gut. Auf jeden Fall, Adam begeisterte sich für seinen Herrn. Da gab es nur einen König. Und da war alles klar. Ja. Der war in der Mitte und das war der unangefochtene Regent voller Liebe, der das Volk, die Kinder, in eine Umgebung gesetzt hat, wo er in allem zeigen konnte, ich bin euer Versorger. Ich habe alles gegeben, was ihr braucht. Der Mensch ist ja das Ende der Schöpfung. Warum? Weil Gott sich so darstellen wollte, wie er ist. Er ist der ultimative Versorger. Er schenkt alles, was du brauchst. Und in diese vollkommene Schöpfung setzt er dann den Menschen hinein. Aber im Sündenfall, jetzt bist du wieder dran, Rolf, weißt du, was da passiert ist? Da sind wir in den Mittelpunkt des Reiches gerückt. Auf einmal gibt es so viele Reiche, wie es Menschen gibt. Du willst jetzt im Mittelpunkt deines Lebens sein. Du stehst nicht morgens auf, sorry Markus, jetzt bist du nochmal dran, Markus 2, du wachst nicht morgens auf und denkst als erstes, hat meine Allerliebste Durst. Du wachst morgens auf und denkst als erstes, hab ich Durst? Natürlich. Ja? Hab ich gut geschlafen? Bin ich ausgeruht? Ist mir es zu warm, ist mir es zu kalt? War das Kissen gut? War die Matratze gut? Also das sind so die Fragen, die ich hier in diesem Umfeld habe. Ja, wir denken nicht als erstes an den anderen. Und wir denken ehrlich gesagt auch nicht als erstes an Christus. Als erstes ist so in uns jetzt, seit dem Sündenfall, Martin, da denken wir an uns. Die ganze Zeit an uns. Ja? Und das, ihr Lieben, das bringt uns nicht nur in die allergrößten Schwierigkeiten mit meinen Artgenossen, weil... Sorry, Markus, wie heißen die liebe Schwester neben dir? Die Seite, die du vor 24 Jahren, warst du das?
Ja.
Geehelicht hast.
Angelika.
Schön. Ja. Auf der anderen Seite, Markus, da sitzt auch eine Königin in der Mitte ihres Reiches. Und als ihr geheiratet habt vor 24 Jahren, da sind zwei Reiche zusammengekommen. Bam! Und wenn zwei Könige auf ihrem Thron sitzen bleiben, ja, da brauche ich dir nicht erzählen, was passiert. Das hast du schon leibhaftig erlebt. Und deine Angelika auch. Das ist so. Ja, das ist der wahre Grund, das ist eine wahre Diagnose. Nicht Fußpilz, ihr Lieben. Das ist viel, viel schlimmer. Wir wollen kleine Könige sein. Und das bringt uns in die allergrößten Schwierigkeiten. Natürlich in der Ehe, das ist ja eine Katastrophe, oder? Zwei in Sünde gefallene, selbstherrliche Könige lebenslang aneinander kleben. Ja, da kommt raus, was drin ist. Das sagt euch der Markus und der Frank und der Simon. Ja, 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 natürlich ist die Ehe sehr positiv. Absolut, ist ein absoluter Segen. Aber in der gefallenen Welt, Markus, ich weiß, von was ich spreche, 80% des ganzen Seelsorgeaufkommens in der Gemeinde, weißt du, um was sich das dreht? Um Ehe. Ehe und Familie. Warum ist das so? Ganz einfach. Weil da zwei Reiche so nah zusammengekommen sind. Und das kann richtig gut sein. Es kann ein Stück weit Himmel auf Erden sein, wenn beide immer wieder neu von ihrem Thron herabsteigen, den Herrn wirklich als ihren König anerkennen und gemeinsam zu diesem Thron der Gnade gehen. Dann kann eine Ehe richtig brummen, sagen manche Seelsorger. Dann kann es richtig schön sein. Aber wenn beide oder einer noch immer wieder König sein will, dann kommt es immer wieder zu vielen Schmerzen. Also wir kommen in größte Schwierigkeiten miteinander und das nicht nur in der Ehe. Habt ihr schon mal Streit in der Gemeinde gehabt?
Nein.
Schweizer streiten sich nicht. Nein, das ist die Selbstlosigkeit auf zwei Beinen. Nee, ihr seid genauso wie die Deutschen. Bei euch gibt es auch viel Gemeindespaltung und viel Streitereien. Und dann heißt es, ja, das Bewährte musste offenbar werden. Ja, das ging alles nur um Theologie. Also ich wage auch mal eine steile Diagnose. Der Großteil unserer Streitereien in den Gemeinden dreht sich nicht wirklich um den Kampf um Wahrheit. Es dreht sich um den Kampf der Reiche. Mein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Und das betet jeder ein Stück weit. Und wenn da ein anderer kommt, ja, dann soll der mich mal richtig kennenlernen. Meistens hat es gar nicht so viel mit Theologie zu tun. Es hat viel mehr mit meiner Ich-Sucht zu tun. Das ist, kann ich nicht belegen. In der Ewigkeit werden wir die Auflösung kriegen. Es muss auch einen Kampf um Wahrheit geben. Das habe ich nicht gesagt. Wie Paulus gesagt hat, damit das Bewährte offenbar werde. Aber schau die Korinther an. Die haben sich gefetzt, bis die Fetzen flogen, mit Parteiungen und Ehrgehabe und allem Möglichen. Da ging es nicht nur um den Kampf der Wahrheit. Aber ihr Lieben, der Sündenfall, jawohl, das war ein Zeichen, oder? Der Sündenfall hat mich nicht nur in Konkurrenz mit meinen ganzen Artgenossen gebracht, um Herrlichkeit. Ja, ich will jetzt in der Mitte sein. Ich will diese Herrlichkeit, die eigentlich Gott gebührt, für mich selber haben. Ich will das Objekt der Anbetung sein. Wisst ihr, was noch viel, viel schlimmer ist? Wir sind in Konkurrenz zu Gott getreten. Es gibt nämlich nur einen, der wirklich würdig ist, zu nehmen Macht und Ehre und Reichtum und Stärke. Und das ist Christus. Und das, ihr Lieben, ist noch viel, 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 viel gravierender. Das bringt uns, wenn wir Christus nicht als unseren Herrn und Heiland erkennen und anerkennen, das bringt uns in die ewige Gottesferne. Das kann Gott nicht dulden. Gott ist wirklich ein zu Recht eifersüchtiger Gott. Nicht, weil er selbstsüchtig ist, sondern weil er würdig ist. Schaut euch die Blumen an des Feldes. Ja? Schaut euch die Berge an. Schaut euch die Schöpfung an und schaut euch die Erlösung an. Er ist würdig, die Ehre wirklich für sich zu nehmen. Und ich bin Nebenbuhler Gottes geworden. Und die Katastrophe, ihr Lieben, ist noch viel schlimmer. Und das, wenn wir das nicht verstehen, wenn wir diese Diagnose nicht klar vor Augen haben, dann gibt es auch keine Therapie. Ich bleibe nochmal bei dem Fußpilz, Esther. Ja, wenn ich dann Leute auf Fußpilz behandle, die tatsächlich todkrank sind, dann werde ich keinen großen Erfolg in der Seelsorge haben. Und das ist die Diagnose. Wisst ihr, ich habe kein Recht, Diagnosen zu stellen. Aber Gott hat das Recht. Und wir müssen nur bis zur dritten Seite blättern und dann kommt Gottes Diagnose. Also versteht, was ich sagen möchte. Er hat den Zirkel eingestochen. Es gibt manche, die sagen, ach, ihr biblischen Seelsorger, ihr seid so richtige Sündenjäger, ihr redet immer nur von der Sünde. Nein, wir reden nicht nur von der Sünde. Ja, nachher sage ich noch was zu dem Buch hier, da werdet ihr sehen, wir reden nicht nur von der Sünde. Wir reden auch von der Kraft der Veränderung und das ist die Gnade. Das ist das Evangelium. Aber ihr Lieben, wir müssen trotzdem die Diagnose stellen. Nur wenn die Diagnose richtig gestellt ist, dann kann die Gnade auch richtig groß werden. Und Gott hat das Recht, die Diagnose so zu stellen, wie er es macht. Und ihr Lieben, wir müssen nur bis zur Seite 3 in der Bibel kommen, dann sehen wir Gottes Diagnose. Es dreht sich nun mal tatsächlich um Sünde oder um die Folgen von Sünde. Das habe ich euch gestern versucht zu erklären mit den 2 Kreisen. Entweder dreht es sich um meine Sündhaftigkeit in der Seelsorge oder um die Folgen von Sündhaftigkeit. Na klar, wenn du ein junges Mädchen in der Seelsorge hast, was vom Vater sexuell missbraucht wurde, dann kannst du nicht anfangen und irgendwo die Sünde in dem Herzen dieses Mädchens suchen. Das ist natürlich grausam, gar keine Frage. Aber selbst das, dass sie sexuell missbraucht wurde, hat mit Sünde zu tun. Nämlich der Sünde der Selbstsucht, dieser Selbstherrlichkeit des Vaters. Der glaubte, er kann sein eigenes Kind zu seiner eigenen Befriedigung missbrauchen. Das war jetzt sehr klar und deutlich. Aber so deutlich muss man auch mal reden, weil sexuellen Missbrauch gibt es nicht nur in der Welt. Ich sage euch mal ein Nicht-Geheimnis. Je gesetzlicher Gemeinden sind, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich unter dieser Glocke der Scheinheiligkeit solche Sünden verbergen können. Das ist die Erfahrung, die ich in 30 Jahren Dienst gemacht habe. Je gesetzlicher Gemeinden sind, umso wahrscheinlicher ist es, dass sich unter dieser Glocke dieser Selbstherrlichkeit und Täuschung dieser Selbstdarstellung die schlimmsten Sünden verbergen. Ihr Lieben, Gott liebt Sünder und das müssen wir immer wieder sagen. Und wir brauchen alle Gnade. Ja. Morgen früh geht die Sonne auf, ich verspreche es euch. Ja. Das wird richtig schön. Aber heute ist halt nochmal Diagnose dran Und Gott hat das Recht, Diagnose zu stellen. Und es dreht sich nun mal um Sünde. Und die Sünde, Annemarie, die größte Sünde ist nicht ein bisschen Essen von der verbotenen Frucht, ein bisschen Ungehorsam, selbst ein bisschen Stolz. Die größte Sünde ist, ich trachte nach der Herrlichkeit, die eigentlich Gott gebührt. Ja? Wer arbeitet in dem, noch mal ein Beispiel vor der Pause, wer arbeitet in dem Deko-Team so in der Gemeinde? Habt ihr so große Gemeinden, die ein Deko-Team brauchen? Habt ihr gar nicht. In der Schweiz ist alles klein und fein. Hausgemeinden mit 14 Leuten, habe ich gehört. Ist okay, das darf man haben. Ja, groß ist nicht immer gut. Aber wir haben ein Deko-Team und da gab es auch schon Streit. Und ihr Lieben, der Streit war nicht wirklich, also ging um die Farbe der Deko vorne. Ja, soll es nur rot oder soll es blau werden? Ihr Lieben, blau oder rot ist nicht heiliger als blau oder rot. Wisst ihr, was wirklich der Kern des Streits war? Mein Reich komme, mein Wille geschehe. Und ich sage es euch auch, ja, das ist jetzt ein ganz, ganz heißes Eisen. Über Corona musste gestritten werden, ganz sicher. Aber ich sage euch, zum Ende dieser Diskussion, ein guter Teil, ging gar nicht mehr um den Inhalt. Da ging es, ich habe Recht und alle mir nach. Und die andere Partei auch, ich habe Recht und alle mir nach. Irgendwann mal waren die Argumente ausgetauscht und ich konnte es bald nicht mehr ertragen. Dieser öffentliche Streit zwischen den großen Grannen und wir kleinen Ältesten, wir müssen das alles aushalten, dass die ständig Munition in die Gemeinde schicken, damit die Geschwister sich so richtig gegenseitig streiten können. Wisst ihr, was ihr am Ende machen müsst in der Gemeinde bei Corona? Das, was eure Ältesten sagen. Solange sie euch nicht zur Sünde heißen. Aber es tut mir leid, viele Maßnahmen waren nicht wirklich Sünde. Das war nun mal so. Was die Ältesten nachher entschieden haben, das Gehorsam ist auch eine Art und Weise, wie man Gott verherrlichen kann. Aber wir wollen ja alles kleine Könige sein. Jeder mit seinem eigenen Reich. Und jeder hat eine Meinung und mein Reich komme, mein Wille geschehe. Du weißt, ein bisschen scharf. Gell? Da haben wir auch noch jetzt Gesprächsstoff für die Pause. Das, ihr Lieben, ist Folge des Sündenfalls. Nicht nur, dass wir in Konkurrenz zueinander gestellt wurden. Ja, jeder buhlt um seine eigene Macht und Ehre und Herrlichkeit und Stärke. Sondern das Schlimmste ist, wir sind Konkurrenten Gottes geworden. Das ist die Diagnose. Und dazu muss es eine Therapie geben. Kommt. Ja, jetzt machen wir eine schöne Pause. Ja, ihr habt den ganzen Nachmittag Zeit. Und es ist doch, Gemeindefreizeit ist was Schönes. Ja, ich sage nicht, wer das gestern zu mir gesagt hat, aber ich habe gestern den Satz gehört, wir fahren zum ersten Mal auf Gemeindefreizeit. Ich konnte es gar nicht fassen. Ja, unsere Gemeinde ist fast 30 Jahre alt und wir waren gefühlt 40 Mal auf Gemeindefreizeit. Das stimmt nicht. Ja, aber wir waren wirklich minutiös vom ersten Jahr an jedes Jahr auf Gemeindefreizeit. Ihr Lieben, sie blieben aber beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Das sind die vier Speichenräder, die das Wagenrad der Gemeinde braucht, um wirklich rund zu laufen. Und das ist schon bezeichnend, dass Gott, dass Herr Jesus in seiner Gemeinde die Gemeinschaft auf eine ähnliche Stufe stellt wie die Lehre. Sie blieben aber beständig in der Lehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, beständige Erinnerung ans Evangelium, und Gebet, ja, die Anbetung, ja, dass wir wirklich einen König in der Mitte haben und nicht so sehr uns selber. Ja, das ist bezeichnend. Also, ihr macht alles richtig. Alle, die hier sind, haben alles richtig gemacht. Und nächstes Jahr macht ihr bitte wieder Gemeindefreizeit. Und noch schöner wie dieses Jahr. Ja, da müssen, wenn es geht, so viel wie möglich von der Gemeinde dabei sein. Das ist was, ist ein Vorrecht, ja, zu lernen, das Leben miteinander zu teilen. Gut.